Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Herzlich willkommen. Heute Abend läuft ein Film im Bundestag über Verbrechen der deutschen Kolonialgeschichte.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen.
Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht.
Halten Sie das für richtig?
Der vermessene Mensch, so heißt dieser Film. Erste große Kinoproduktion über die deutsche Kolonialgeschichte, hatte Premiere bei der Berlinale vor einem Monat ungefähr. Und heute läuft er jetzt eben im Bundestag, weil die Abgeordneten dort, die sollten sich noch viel mehr mit den deutschen Kolonialverbrechen befassen. Das sagen zumindest die Abgeordneten, die dieses Filmscreening organisiert haben. Was so ein Film im Bundestag bewirken kann, das besprechen wir mit einer der Abgeordneten, die diesen Film da reingeholt haben. Das machen wir in ein paar Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Kunst aus aller Welt, nicht nur aus Europa oder aus den westlichen Ländern, sondern Kunst von wirklich überall, mal als Ausstellung, als Festival, als Konferenz. Für all das steht seit Jahrzehnten das Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Eine große Tradition hat dieses Haus und ab jetzt will dieses Haus der Kulturen der Welt noch mehr Perspektiven versammeln, denn seit Anfang des Jahres hat dieses Haus einen neuen Intendanten, Bonaventure Sobeyeng Dikung, und der sagt, dieses Haus der Kulturen der Welt in Berlin, das soll eigentlich am besten alle Menschen aus allen Ländern, die es in Berlin gibt, mitgestalten. Ziemlich große Vision. Mein Kollege Wladimir Balzer hat Bonaventure Sobeyeng Dikung getroffen in seinem neuen Büro im Haus der Kulturen der Welt, hat mit ihm gesprochen und hat ihn erstmal gefragt, was denn seine Definition von diesem Haus der Kulturen der Welt ist und was seine Definition von Kulturen ist.
Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ne? Herauszufinden, was das für Kulturen sind oder sein könnten. Man könnte die Frage aber auch stellen, was ist das denn für ein Haus? Was bedeutet denn ein Haus der Kulturen der Welt? Man könnte auch fragen, was für eine Welt? Ich glaube, es geht darum, eine pluriversale Sicht der Kultur ins Haus zu bringen. Also mit Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt hier zu arbeiten und ein Verständnis für Kultur, das Menschen zusammenbringt. Ja, das ist, was uns sehr wichtig ist.
Also Kultur bringt natürlich zusammen, kann aber auch trennen. Es gibt immer wieder auch Konflikte, die durch Kultur entstehen können. Also wo sehen Sie auch vielleicht Trennendes, was interessant sein könnte, Spannungen?
Es gibt ja überall Spannungen und Spannungen sind gut. Ich bin ein Naturwissenschaftler. Spannung ist immer gut. Und die Frage ist, wie man diese Spannung übersetzt in irgendwas anderes. Und wenn es Reibung gibt, gibt es eine Übersetzung von mechanischer in thermische Energie. Und das ist etwas, was wir hier machen wollen. Also wir werden die Spannungen nicht scheuen, aber wir werden die umwandeln in etwas Produktives. Und wir denken, dass natürlich kann Kultur trennen, aber der Schwerpunkt sollte darauf gelegt werden, Kultur zu machen, die Menschen zusammenbringt. Ja? Und dass wir dabei Spaß haben, dass wir dabei Freude haben, dass wir dabei etwas tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Was wäre eine bessere Welt? Also haben Sie ein Ideal, auf das Sie zuarbeiten, oder?
Wir machen unterschiedliche Projekte. Ich kann von dem Projekt Okilombismo reden. Und Okilombismo ist eine Philosophie aus Brasilien. Das wurde von dem brasilianischen Künstler Abdias Nascimento vorgeschlagen. Und es geht um die Quilombos, die Orte, die im 15. Jahrhundert, oder 16. Jahrhundert Menschen, die weggeflohen sind aus den Plantagen, Zuflucht gefunden haben, also Refuge gefunden haben. Und diese Orte waren offene Orte, die waren emanzipatorische Orte, die waren Orte, wo alle willkommen waren. Und wir wollen das Haus der Kulturen der Welt als einen solchen Ort sehen. Ich meine, die Leute kommen da, wenn die gute Intentionen haben, können die zusammen sein und produktiv an irgendwas arbeiten. Ja? Und das heißt, das ist eine politische Philosophie. Und es ist extrem wichtig in einer Zeit, wo es Krisen überall in der Welt gibt, Modelle zu zeigen, zu präsentieren, wo es anders geht, wie die Welt wirklich einigermaßen harmonischer sein könnte. Ja? Das ist keine Utopie, das ist etwas, woran wir arbeiten wollen.
Wenn wir es mal konkret machen mit Ihrem Team hier, das ist ein sehr vielfältiges Team, so wurde es jedenfalls angekündigt, aus aller Herren Länder, wie man früher sagte. Wie zeigt sich sozusagen Ihre Vorstellung vom Haus der Kulturen der Welt und auch überhaupt von Ihrem Kulturbegriff in diesem Team? Vielleicht können Sie es auch nochmal konkreter beschreiben, wie groß die Bandbreite da auch ist.
Naja, wir sind das Haus der Kultur in der Welt. Ne? Wir nehmen den Begriff Welt ernst. Und deshalb haben wir Menschen aus allen Ländern zusammen. Und wir schaffen es natürlich nicht aus allen Ländern. Aber wir haben Menschen aus allen Kontinenten. Und es ist extrem wichtig, dass diese Menschen für sich sprechen. Wissen wird verkörpert. Es ist extrem wichtig, dass die Leute aus Brasilien ihre Geschichte erzählen, dass wir nicht über diese Menschen reden, sondern mit denen reden. Und dass die auch ja, ihre Kulturen repräsentieren. Ja. Und es geht auch darum, dass wir, wenn wir manche politische, manche kulturelle Wissensprämisse in Frage stellen wollen, dann wollen wir auch mit den Menschen, die sich damit auskennen, reden. Ja? Und das dann für uns hier ins Haus dann präsentieren.
Heißt das auch, dass, ich sag mal, der traditionelle, weiß geprägte westliche Kunst- und Kulturbegriff hier nur einer von vielen sein wird und auch zurückgedrängt werden muss?
Ich hoffe. Es gibt ja viele weiße Menschen bei mir im Team, die natürlich auch ihre Kultur präsentieren wie nicht weiße Menschen. Es ist ja so, dass die Welt groß ist und nicht nur aus weißen Menschen besteht. Und es ist, wenn wir den Auftrag haben, ein Haus der Kultur in der Welt zu machen, dann muss es Menschen aller Couleur im Haus geben und die sollten von ihrer Position aus sprechen.
Gleichzeitig dieser Kulturbegriff ja sehr groß und sehr breit. Es kann alles Mögliche sein. Und Sie haben ja in diesem sehr großen, sehr funktionalen, vielfältigen Haus ja praktisch alle Möglichkeiten. Ne? Also vom Performativen über das Theoretische, also von der Dachparty bis hin zu den schwierigsten Kolloquien, können Sie alles machen. Ja?
Das ist das Spannende daran. Deshalb ist das Haus extrem spannend. Und deshalb freuen wir uns so sehr, hier im Haus der Kultur in der Welt zu arbeiten. Und wir wollen alle diese Wege bearbeiten und vor allem die zusammenbringen. Ja, das Performative mit dem Naturwissenschaftlichen zusammenarbeitet, die visuelle Kunst zusammen mit der performativen Kunst und Filmkunst zusammenarbeitet. Und das ist eine große Möglichkeit. Wir sehen das als Chance, ja, dass wir nicht nur interdisziplinär arbeiten, sondern auch extradisziplinär. Wir können es uns leisten, aus unserer Disziplin rauszukommen und an der Disziplinen arbeiten. Also das ist eine große Möglichkeit für uns.
Haben Sie da noch Beispiele, was uns eigentlich in diesem Jahr erwartet? Also im Moment wird ja noch saniert, aber dann ab Juni geht es dann ja los mit einer Neueröffnung. Was erwartet uns da?
Naja, wir eröffnen am 2. Juni mit einem großen Festival über 3 Tage. Und da werden wir Performance-KünstlerInnen wie Maria Magdalena Campos Pons aus Kuba, die eine große Performance hier machen wird, oder Daniel Lafontaine aus Haiti, der eine rituelle Performance hier machen wird. Wir werden eine große Ausstellung mit fast 85 KünstlerInnen aus aller Welt haben. Wir haben eine Chefin in Residency, warum nicht? Ein Köchin aus Sierra Leone, die in Ghana lebt, Chef Binta, und die ist eine großartige Köchin und die wird Food on the Mat machen. Und wir werden an einem Abend ein wunderbaren Konzert von einem Rumba-Meister, von einem Soukous-Meister aus Kongo, Awilo Logomba. Und das ist eine dritte Generation von wahnsinnigen Musikern aus dem Kongo. Wir werden weiterhin mit dem Literaturpreis, wir werden das fortsetzen. Und dazu kommt ein Projekt, was wir Middle Ground nennen. Und da geht es darum, dass wir jährlich ein Literaturfestival aus einem Teil der Welt zu uns einladen. Und wir fangen an mit dem Pre-Festival aus Jamaika. Und die werden 12 bis 15 karibische SchriftstellerInnen zu uns bringen. Ja, und das ist auch etwas, worauf ich mich sehr freue.
Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin hat seit Anfang dieses Jahres einen neuen Intendanten, Bonaventure Beyeng Likung. Der möchte dieses Haus der Kulturen der Welt, das schon immer für globale Perspektiven stand, noch globaler machen, noch multiperspektivischer. Und es ist natürlich nicht nur eine künstlerische Frage, sondern auch eine sehr politische Debatte. Die Frage nach Deutungshoheit, Dekolonisierung, auch die Frage, wo denn Grenzen sein könnten bei der Multiperspektivität. Welche Perspektive sollte man wie darstellen, wie einordnen. Darüber hat mein Kollege Wladimir Balzer auch mit Bonaventure und Dekun gesprochen und ihn auch erst nochmal nach einer Region auf dieser Welt gefragt, die das globale Geschehen gerade stark mitprägt, nämlich Osteuropa. Welche Rolle spielt Osteuropa in meinem Programm?
Wir haben viele Projekte dazu. Es gibt das Projekt, was von Max Stolle kuratiert wird, Utopie Osteuropa, wo es tatsächlich darum geht, dass Osteuropa hier in Berlin anfängt, dass es nicht weit weg ist, ja, dass Osteuropa nicht nur das ist, was wir nicht kennen, sondern es ist mittendrin, wir sind da. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Projekte zu der Thematik ist ein Projekt, woran wir seit einem Jahr jetzt arbeiten, und das heißt Echo der Brüderländer. Und da geht es tatsächlich um die deutsche Geschichte und die Geschichte der DDR. Das ist auch Osteuropa, das gehört auch dazu und das gehört auch zu Deutschland. Und die Beziehungen zwischen der ehemaligen DDR und Länder der Welt. Und zwar Mosambik, Kuba, Vietnam, Ghana und viele anderen Ländern. Das heißt, es ist nicht nur globalen Süden. Es ist viel globalen Süden, aber auch viel globalen Norden. Ja? Und das ist auch gut so.
Das ist ja auch ein politischer Ort, so habe ich es auch immer wieder verstanden. Vielleicht kann man das auch gar nicht trennen, den Kulturbegriff von den politischen Debatten. Es geht auch um Kolonialismusgeschichte, es geht um Dekolonisierung, es geht um Umgang mit internationalen Konflikten verschiedenster Art. Und da sind wir ja in einer sehr heftigen Debatte, die reicht von einer Kolonialismusdebatte bis hin zum BDS. Wo sehen Sie sich eigentlich in diesen ganzen politischen Debatten, in denen Sie ja auch stehen müssen letztlich? Nehmen wir mal die Dekolonisierungsdebatte, die in den letzten Jahren ganz besonders stark geführt worden ist. Wie wichtig ist Ihnen das?
Kultur ist Politik und Politik ist Kultur. Das heißt, wir müssen uns mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Sie haben vorhin mir ein Bild gezeigt aus Kamerun und mit Straßennamen, die nach Nachtigall genannt werden. Ja, das heißt, wir können uns wirklich nicht leisten.
Nach dem Kolonialherrn.
Nach dem Kolonialherrn Gustav Nachtigall. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt. Nachtigall war eine der schwierigsten Kolonialfiguren, und es gibt noch Straßen, die nach ihm benannt werden in Kamerun. Was heißt das eigentlich für die Menschen dort? Ja, inwieweit setzen sich die Menschen mit ihrer Geschichte auseinander? Und es ist extrem, dass Kultur auch Platz für sowas gibt.
Gleichzeitig hat man eben auch erlebt, dass diese Dekolonisierungsdebatte weit reinreicht in andere Bereiche, ne? Also zum Beispiel die Situation im Nahen Osten, da ist ja auch vielen Repräsentanten der Kulturszene in Deutschland vorgeworfen worden, da vielleicht Dinge zu vermischen auch tatsächlich, also die Lage in Israel und in Palästinensergebieten mit Kolonialgeschichte in Afrika. Inwieweit ist das ein Thema, was Sie beschäftigt und was Sie vielleicht noch näher bearbeiten wollen? Also Sie selber mussten sich da ja auch nochmal dazu positionieren. Ihr Verhältnis zum BDS ist ja eine doch recht umstrittene Organisation. Wo sehen Sie sich da jetzt? Was nehmen Sie mit von der Debatte?
Ich würde gerne anfangen, um klarzumachen, ich habe kein Verhältnis zu BDS. Und das habe ich öfters mal gesagt. Und ich glaube, es muss jetzt einigermaßen klar sein. Es ist nicht alles Kolonialisierung. Ich glaube, wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir brauchen neue Begriffe für neue und andere politische Ereignisse.
Ich weiß, es ist ein hochsensibles Thema mit dem BDS, und es löst immer wieder auch Debatten aus und Emotionen und so weiter. Aber wir sind ja hier auch in einem kulturpolitisch wichtigen Ort. Es ist ein Haus des Bundes, wenn man so will. Und da gibt es ja einen Bundestagsbeschluss, den kennen ja die meisten, dass eben Orte, die vom Bund getragen werden, nicht Orte sein sollten, wo Unterstützer des BDS eingeladen werden bzw. dort auftreten können. Wie wollen Sie mit dieser Herausforderung umgehen und dennoch versuchen, die Debatte zu führen, die vielleicht nötig ist zu führen? Also welche Rolle wird zum Beispiel der Nahe Osten spielen für das Haus der Kulturen der Welt?
Der Nahe Osten wird eine Rolle im Haus der Kulturen der Welt spielen wie andere Orte der Welt. Die BDS-Thematik, wir haben das besprochen, ja, es gibt kein Verhältnis zu denen. Wir werden auch kein Podium dafür geben. Ja. Es ist auch extrem wichtig zu sagen, das Haus, wie ich am Anfang gesagt habe, wird ein Haus des Zusammenseins werden. Und da ist es extrem wichtig, dass wir sagen, es wird kein Platz für Antisemitismus im Haus geben, keinen Platz für Rassismus jeglicher Art geben, keinen Platz für Sexismus und so weiter. Und wir wollen hier im Haus mit sehr viel Respekt arbeiten und das wird im Vordergrund stehen. Wir werden mit Würde diese Verantwortung, die es uns gegeben wurde, tragen und werden wirklich unsere humanistischen Werte in den Vordergrund setzen.
Und das sagt auch etwas über die Organisation BDS, also weil Mitgliedschaft oder Unterstützung, ist das ein Faktor für Menschen, die hier eingeladen werden oder nicht eingeladen werden?
Also ich kenne mich damit nicht aus. Was im Vordergrund steht, ist, dass die Menschen, die hier arbeiten werden, werden respektvoll mit allen anderen Menschen umgehen. Die Menschen, die hier arbeiten werden, also wir werden nicht mit Menschen arbeiten, die irgendeine Form von Hass zeigen. Das kann ich Ihnen versichern.
Das heißt, was geht für eine Botschaft aus von diesem Haus der Kultur in der Welt am Ende? Was würden Sie als Überschrift sehen?
Es ist sehr spannend, weil wir sehr viel über Joy gesprochen haben in letzter Zeit. Wir haben ein Zitat von Paulette Nadal, eine Feministin aus Martinique, in den Vordergrund gestellt, wo es wirklich darum geht, dass man, sie sagt, may joy abound. Ja? Und das ist etwas, was im Vordergrund steht. Was im Vordergrund auch steht, wie ich auch schon gesagt habe, ist Respekt. Wir respektvoll mit Menschen umgehen, mit Kulturen der Welt umgehen. Und vielleicht der dritte Begriff ist Platz. Dass wir Platz geben, damit Menschen sich ausdrücken, damit die auch erkennen, dass es den Kulturen Wert haben, also von Wert sind. Und das ist etwas, wofür wir meiner Meinung nach stehen werden.
Der neue Intendant des Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Bonaventuren die Küng, im Gespräch mit meinem Kollegen Wladimir Balzer. Und wir haben es gehört im Gespräch, da ist gerade noch Baustelle im Haus der Kulturen der Welt. Das Programm wird ganz sorgfältig geplant und vorbereitet. Und am 2. Juni, da geht es dann los mit dem neuen Programm vom neuen Intendanten und seinem neuen internationalen Team. Und wir werden dann bestimmt noch mehr drüber sprechen, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Michael Leverkus.
Die Schriftstellerin Judith Schalansky wird mit dem Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis 2023 ausgezeichnet. In ihrem preisgekrönten Essay Schwankende Kanarien setzte Schalansky sich vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe mit Frühwarnsystemen der Menschheit auseinander, teilte die Crespo Foundation in Frankfurt am Main mit. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert und wird für herausragende literarische Kurztexte verliehen, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. In Straßburg hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit seine Position zum geplanten Datengesetz verabschiedet. Anders als ursprünglich vorgeschlagen, soll ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten zur Handelsware werden. Matthias Reiche.
Ob Elektroauto, Fitness-Tracker, Staubsauger oder elektrische Zahnbürste, jeder Mensch soll selbst entscheiden, welche Daten er weitergibt, unabhängig davon, welches Gerät er nutzt. Hier besteht das EU-Parlament auf klare Regeln und gegebenenfalls harte Strafen. Streit wird es bei den weiteren Verhandlungen aber darüber geben, unter welchen Voraussetzungen staatliche Einrichtungen einen bisher nicht definierten außergewöhnlichen Bedarf an solchen personenbezogenen Daten einfordern können.
Beim Facebook-Konzern Meta steht nach Medienberichten der nächste große Jobabbau bevor. Die zweite Welle der Stellenstreichungen solle am Mittwoch beginnen, schrieb die Financial Times. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die Kürzungen dürften sich in mehreren Runden über die kommenden Monate hinziehen. Sie könnten letztlich das Ausmaß des Stellenabbaus vom vergangenen November erreichen, als rund 11.000 Mitarbeiter, etwa 13% der Belegschaft, gehen mussten. Auch große Online-Unternehmen wie Amazon und Microsoft hatten zuletzt tausende Stellen abgebaut, nachdem sie im Boom für ihr Geschäft in der Corona-Pandemie in großem Stil neue Mitarbeiter eingestellt hatten. Der Facebook-Konzern würde nun als erster von ihnen zu einer zweiten großen Entlassungsrunde greifen. Meta-Chef Zuckerberg hatte 2023 zum Jahr der Effizienz ausgerufen. Etwa 680.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind einer Studie zufolge süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Das geht aus einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hervor. Es sind demnach mehr als doppelt so viele Betroffene wie vor der Corona-Pandemie. Der Anteil der Minderjährigen, die Suchtverhalten bei Social Media aufweisen, stieg seit 2019 von 3,2 auf 6,7%. Bei der Nutzung von Computerspielen kletterte die Quote von damals 2,7 auf 6,3% im vergangenen Jahr.
Haben Sie heute bei Social Media schon verstörende Bilder gesehen? Gewalt, Suizid oder Pornografie? Das ist ja bei Instagram oder TikTok und so kaum zu sehen. Und es liegt aber nicht daran, dass solche Bilder da nicht hochgeladen werden, sondern daran, dass diese Inhalte sofort wieder gelöscht werden. Und zwar nicht nur von Algorithmen, sondern auch von Menschen, von sogenannten Content-ModeratorInnen. Ist ein ziemlich heftiger Job, alle Inhalte, die da so auftauchen, zu scannen und für uns zu filtern. Ein Job, auch über den wenig gesprochen wird, der aber jetzt gerade sichtbarer geworden ist, weil in Berlin gab es einen Summit, einen Content Moderator Summit. Und unsere Reporterin Karin Miesenberger, die war da mit dabei. Karin, du hast viel erfahren über diese Arbeit von diesen Content ModeratorInnen. Was machen die den ganzen Tag?
Das war für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich auch beim Deutschlandfunk Kultur eine der Personen bin, die Content moderiert, aber wir machen das ein bisschen anders bei uns. Also auf dem Summit haben viele kritisiert, dass das Berufsbild erstmal gar nicht bekannt ist, dass der Job sehr unsichtbar ist und dass der nur sichtbar wird, wenn auch wirklich etwas schief läuft. Und dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und eine Person, die das mitorganisiert hat, diesen Summit, heißt Julia Kläuber. Die ist vom Superlab. Das ist eine NGO aus Berlin, die sich für eine ethische Digital- und Technologiepolitik einsetzt. Und sie sagte, Content-Moderation ist wichtig, um die Demokratie zu schützen. Dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und bei uns beim Deutschlandfunk Kultur heißt Content-Moderation unter anderem, dass die Kommentare gemäß der Kommentarregeln gesichtet werden. Und ja, wenn Leute dagegen verstoßen, zum Beispiel Beleidigungen posten, werden Kommentare gelöscht. Und beim Summit war es eben so, dass ModeratorInnen der Plattform selbst da sind, TikTok, Meta und so weiter. Und da ist der Job ein bisschen anders. Ich habe vor allem mit ModeratorInnen von TikTok gesprochen. Und die sichten alles, was dort hochgeladen wird und moderieren es entsprechend ihrer Guidelines. Vor allem Videos, aber zum Beispiel schauen sie auch in Chats rein, wenn die gemeldet werden oder wenn Audios bei einem Video nicht funktionieren. Und ich habe mich dann gefragt, wieso haben die überhaupt hier in Berlin ein Büro? Und die haben halt verschiedene Büros weltweit und hier sind sie zuständig für den Content auf dem deutschen Markt. Also wenn ich in Heidelberg sitze und einen TikTok hochlade, schauen sie es sich erstmal an und zwar vor der Veröffentlichung.
Aber wie ist das denn? Also wenn ich jetzt TikTok nehme zum Beispiel, wenn man dann ein Video hochlädt, dann wird es doch quasi sofort nach dem Upload als online angezeigt, oder?
Genau, das habe ich Franziska Kuhles gefragt und sie hat dann gesagt, ja, dann siehst du, wie schnell wir arbeiten. Und Franziska Kuhles hat selber 4 Jahre als Content-Moderatorin bei TikTok gearbeitet und die ist seit Dezember 2022 komplett freigestellt für die Arbeit beim Betriebsrat, also es gibt einen 11-köpfigen Betriebsrat bei TikTok in Berlin, sie ist dessen Vorsitzende und sie war bei dem Summit die einzige ehemalige, also oder einzige Content-Moderatorin, die jetzt halt ehemalige ist, die überhaupt öffentlich sprechen will. Und was auch krass war, eine andere Person, die bei TikTok moderiert, hat mir gegenüber geschätzt, dass 70% des von der Person gesichteten Contents gelöscht wird.
Krass.
Das ist eine sehr hohe Zahl. Mhm. Und ich habe halt auch Franziska Kuhles gefragt, was so die schlimmsten Dinge waren, die sie in ihrem Job gesehen hat. Sie hat darauf geantwortet.
Ich muss gestehen, dass ich nach 4 Jahren gar nicht mehr alles weiß. Aber das Schlimmste, woran ich mich bis heute erinnern kann, ist, wie vor laufender Kamera ein Tier geschlachtet worden ist. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd nett. Pädophilie leider, die man sieht. Suizidversuche, die du auch siehst, das gehört dazu. Und das sollte auch jedem bewusst sein, der diesen Job macht, denn das ist kein einfacher Job. Und du siehst viele, viele, viele schlimme Dinge.
Ja, den Summit mitorganisiert hat Hikmet Al-Hamoudi, der ist ein Gewerkschaftssekretär von Verdi und der sagte auch sehr treffend, Content-ModeratorInnen sind ein menschlicher Filter für das Grausamste, was es gibt.
Das ist auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Job und bei diesem Summit ging es ja auch um die konkreten Arbeitsbedingungen für diese Content-ModeratorInnen. Was sind denn das für Anliegen, die haben? Was wollen die denn ändern?
Die haben 3 Forderungen bei dem Summit formuliert. Die erste ist Equal Pay, also gleiche Bezahlung zwischen Muttergesellschaften und outgesourcten Firmen. Und bei letzteren sind die Arbeitsbedingungen in der Regel schlechter. Zweitens das Recht auf Betriebsratsgründung und drittens mentale Gesundheitsvorsorge.
Okay, Recht auf Betriebsratsgründung hast du gerade gesagt. Das ist in Deutschland eigentlich eh erlaubt, oder? Offiziell.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist gesetzlich natürlich möglich, Betriebsräte zu gründen. Aber bei Tech-Companies oder Social-Media-Companies wird es immer wieder blockiert. Also zum Beispiel haben Twitter und TikTok versucht, Betriebsräte zu verhindern. Die sind letztendlich aber damit gescheitert. Bei Twitter ist es so, dass der Betriebsrat noch in Gründung ist. TikTok hat mittlerweile einen. Wir haben ja Franziska Kuhler schon mal gehört und sie hat dazu auch etwas gesagt, und zwar:
Wir haben halt hart gekämpft. Als wir angefangen haben vor 2,5 Jahren damit, wurde das halt völlig gegengesteuert. Mittlerweile ist TikTok sehr auf unserer Seite, unterstützt uns in allen Dingen, die wir tun, hilft uns auch und will auch uns helfen. Es gibt immer mal Probleme, weil wir sitzen halt in Berlin, unsere Hauptzentrale sitzt in Beijing. Du musst halt schon kommunizieren sehr viel, bis du dahin kommst, wo du hin möchtest. Aber nach 2,5 Jahren harten Kampf haben sie es jetzt eingesehen und haben es dann zugelassen mit Hilfe von Verdi. Und ich kann jeden, der einen Betriebsrat gründen möchte, nur raten, geht zu euren Gewerkschaften, lasst euch helfen, denn die Macht, die eine Gewerkschaft hat, um euch zu helfen, ist viel, viel höher als die Macht, die du alleine mit auf den Weg bringst.
Okay, also Betriebsrat, das eine. Und eine andere Forderung, die du vorgelesen hast, ist die nach mehr Mental Health Care. Wie sieht das denn aus? Also was machen die Plattformen für die mentale Gesundheit von diesen Menschen, die da täglich mit so heftigsten Inhalten konfrontiert sind?
Die Forderung, die sie jetzt bei dem Summit entwickelt haben, ist, dass das tatsächlich gesetzlich festgeschrieben wird, sodass die Firmen dazu gezwungen werden, es umzusetzen, also es umsetzen müssen. Und bei den großen Firmen scheint die Gesundheitsvorsorge tatsächlich besser zu sein. Für TikTok wieder Franziska Kuhles.
Bei Mental Health kann ich sagen, ist TikTok ganz, ganz weit vorne. Wir haben psychologische Betreuung, wir haben Wellbeing, die sich darum kümmern, dass wir uns entspannen können, auch während der Arbeitszeit. Das ist auch in den Outsourcing-Teams gar nicht gegeben, was ich sehr schade finde. Worauf ich aber weiß, wird von TikTok-Seiten sehr hingewiesen und darauf geachtet.
Sie hat mir auch gesagt, dass TikTok eine 24/7-Hotline mit psychologischer Betreuung hat. Davon kann man woanders auf jeden Fall nur träumen.
Also du hast da jetzt auf jeden Fall viel mitgenommen, hast viel gehört bei diesem Summit, wo du dabei warst. Hast du denn irgendwie neue Erkenntnisse, vielleicht auch für deine eigene Arbeit hier als Social-Media-Redakteurin?
Ja, es gab viele Überschneidungen. Also zum Beispiel wichtig finde ich, das wurde auch bei diesem Summit deutlich, dass Content-Moderation als hochspezialisierter Beruf überhaupt wahrgenommen wird und dementsprechend Sicherheit braucht. Das ist ein sehr prekärer digitaler Job, das hat mir das nochmal verdeutlicht, vor allem auch mit den outgesourcten Firmen, wo es eben nochmal weniger Arbeitssicherheit auch gibt, wegen Kurzanstellungen und so weiter. Man muss aber für diesen Job auch sehr viel Wissen haben. Also ich muss echt halt von Dingen prüfen, ich muss Fakten checken und so weiter, in kürzester Zeit wissen, stimmt das jetzt, was da behauptet wird und so. Hikmet El-Hamoudi von Verdi verglich die Arbeit als Content-Moderator mit der im Bergbau. Den Vergleich fand ich abgefahren. Er sagte dann, dass es beim Bergbau Arbeitsschutz gibt, aber weil die Content-Moderation ein neues Arbeitsfeld ist, wird da noch nicht so viel reguliert. Das fand ich sehr zutreffend. Ich beobachte das auch und ich denke, dass die Politik auf jeden Fall Lösungen finden muss, also für bessere Arbeitsbedingungen in diesem Beruf sorgen.
Das sagt die Journalistin und Social-Media-Redakteurin hier bei Deutschlandfunk Kultur, Karen Miesenberger, die diesen Content-Moderator-Summit in Berlin besucht hat. Vielen Dank für deine Eindrücke und Erkenntnisse.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Es bleibt festzustellen, dass die Tage langsam wandern. Es bleibt festzustellen, dass ich an dich denk wie an jeden anderen. Es bleibt festzustellen, dass wir flüstern, um zu lügen. Es bleibt festzustellen, dass wir uns umeinander biegen. Es bleibt festzustellen, dass es bleibt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Im Bundestag gibt es heute Abend einen ziemlich besonderen Termin. Da schauen die Abgeordneten nämlich einen Film über deutsche Kolonialgeschichte.
Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt.
Der vermessene Mensch, so heißt der Film, hatte Premiere bei der Berlinale vor ein paar Wochen, erzählt von deutscher Kolonialherrschaft im damaligen Deutsch-Südwestafrika und vor allem von den brutalen Verbrechen gegen die Bevölkerung damals in der Zeit zwischen 1904 und 1908. Der vermessene Mensch gilt als erste große deutsche Kinofilm, der sich mit dem deutschen Kolonialverbrechen befasst. Nächste Woche kommt er in die Kinos für uns alle und heute läuft er eben schon mal im Bundestag. Und ich spreche mit einer der Bundestagsabgeordneten, die diesen Film da reingeholt haben, mit Awet Tesfayesus von den Grünen. Hallo, Frau Tesfayesus.
Hallo.
Was hat Sie denn an diesem Film, Der vermessene Mensch, so fasziniert, dass Sie den unbedingt Ihren Kolleginnen im Bundestag zeigen wollen?
Es ging mir sehr stark darum, die Diskussion um Kolonialismus, aber auch um Namibia, um Völkermord an Nama und Herero mal stärker in Gang zu bringen, die Öffentlichkeit zu bringen. Das war tatsächlich der Hauptmotor, weil ich finde, dass es ein Thema ist, was wenig beachtet wird, was wenig bekannt ist. Und ich hoffe natürlich, dass durch diesen Film ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir dieses Thema zu uns in den Bundestag holen, weil das natürlich der Ort ist, wo wir auch diese Themen behandeln sollten, wo wir auch Verantwortung übernehmen sollten als Bundesregierung. Und von daher sehr wichtig, dass wir auch im Bundestag das zeigen.
Würden Sie denn sagen, dass im Bundestag auch eigentlich zu wenig darüber gesprochen wird, zu wenig Fokus, zu wenig Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte herrscht?
Würde ich schon sagen, tatsächlich. Ich meine, wir haben schon, es läuft einiges. Wir haben das in unserem Koalitionsvertrag und auch insbesondere in der Kulturszene ist in den letzten Jahren doch eine gewisse Sensibilisierung für das Thema da. Aber es ist schon so, wenn ich mit Vertretern der Nama und Herero spreche, und das habe ich im letzten Jahr sehr oft und ausführlich gemacht, kommt schon immer wieder auch das Thema, wenn ihr von Aussöhnung redet, wenn ihr von Versöhnung redet, wie ernst meint ihr das eigentlich? Ihr sprecht nie über das Thema, in euren Schulen wird das nicht unterrichtet, in euren Parlamenten habt ihr kein einziges Mal darüber debattiert, es gibt noch nicht mal eine aktuelle Stunde oder irgendetwas. Wie ernst meint ihr das? Und das soll natürlich auch zeigen, wir nehmen uns des Themas an und wir meinen es ernst, das ist uns wichtig.
Was erhoffen Sie sich denn von diesem Film konkret? Also das ist jetzt anders als vielleicht ein Vortrag oder so, was Sie öfter im Bundestag haben. Ich weiß nicht, wie oft Sie so ein Filmscreening im Bundestag haben. Ich kenne das nicht als Format. Aber was glauben Sie denn, was so ein Film für Denkanstöße geben kann, was vielleicht sonst nicht so passiert?
Naja, für uns alle, die im Bereich Kultur tätig sind, wissen wir ja, dass wir mit Kultur, mit Film, mit Literatur, mit Lyrik Menschen ganz anders erreichen können, als wenn ich jetzt eine Rede dazu halte. Und das ist natürlich ja viel greifbarer, erreicht die Menschen, man sieht die Bilder und versteht, was da passiert. Wenn ich sagen würde, an dem und dem Jahr wurde Namibia kolonisiert und dann gab es einen Völkermord und dann die Zahl an Menschen wurden ermordet, das ist was ganz anderes, als wenn man eine Geschichte erlebt und hört und sieht und das auch einen berührt. Und meine Hoffnung ist, dass über diesen Weg auch mehr Verständnis für das Thema geweckt werden kann.
Wie war das denn bei Ihnen, nachdem Sie diesen Film gesehen haben? Haben Sie da Neues gelernt? Haben Sie nochmal anders auf die deutsche Kolonialgeschichte oder auf diese Zeit 1904 bis 1908 geblickt?
Bei mir kommt natürlich die Besonderheit, dass ich einen anderen Hintergrund habe. Ich bin in Eritrea geboren, ein Land, das ebenfalls Kolonialgeschichte hat. Ich war mir schon lange bewusst um diese kolonialen Zusammenhänge und habe schon in der Schule auch mich geärgert, dass nie darüber gesprochen wurde. Und habe natürlich auch bei mir persönlich geschaut, was ist mit unserem kulturellen Erbe, wo liegt das? Also das sind Themen, die mich sehr lange begleiten und sehr lange beschäftigen. Und ich freue mich, dass dieser Film das jetzt eher in die breite Öffentlichkeit bringt. Aber ich bin eher so wie die Menschen in Namibia, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ihr wisst gar nichts davon. Also das ist auch die Haltung, die ich immer auch hatte. Wieso wissen wir in Deutschland so wenig davon?
Da ist in den letzten Jahren ja zum Glück einiges passiert, auch wenn wir da erst am Anfang sind. Und dieser Film, der gilt ja jetzt als erster großer deutscher Kinofilm, der eben deutsche Kolonialverbrechen so behandelt. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an dem Film. Menschen, die sagen, dass dieser Film eben nur aus weißer Perspektive letztlich erzählt, also die Täterperspektive. Wie sehen Sie das? Reicht diese Perspektive hier aus Ihrer Sicht, aus der Täterperspektive zu erzählen?
Also es ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Täterland uns damit beschäftigen. Natürlich ist es unsere Geschichte und wir müssen uns auch aus deutscher Perspektive damit beschäftigen. Aber ich verstehe natürlich, es ist keine Geschichte, die die Perspektive der Nama und der Herero erzählt, sondern das ist ein Blick auf uns selbst. Und das braucht es genauso, wie es die andere Perspektive auch braucht. Aber wenn wir sagen, wir arbeiten unsere Geschichte auf und unsere Rolle, können wir durchaus auch einen Blick auf uns selbst werfen.
Also zumindest eine sehr wichtige Perspektive in dieser ganzen Auseinandersetzung.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wie so ein Screening im Bundestag letztlich abläuft, also wie man sich das vorstellen muss. Also wer geht da hin? Erreichen Sie da alle Bundestagsabgeordneten oder gehen da eh dann nur die hin, die sich sowieso für dieses Thema interessieren? Oder was versprechen Sie sich da heute Abend?
Es ist gar nicht so das Ziel, alle Bundestagsabgeordneten zu erreichen. Schon auch hinaus in die Stadtgesellschaft, Menschen, die sich für das Thema interessieren, denen diese Themen wichtig ist. Auch sie, an sie geht ja auch die Botschaft zu sagen, wir nehmen uns des Themas an, wir haben den Film hier im Bundestag, wir wollen uns mit dem Thema hier im Bundestag beschäftigen. Wir wollen ja nicht nur intern sozusagen darüber sprechen und uns den Film anschauen, sondern es ist auch schon eine Botschaft in die Stadtgesellschaft. Und von daher haben wir schon auch breit eingeladen über den Bundestag hinaus und hoffen, dass unser Publikum sehr divers, sehr unterschiedlich aus verschiedenen Bereichen kommen wird.
Wie nehmen Sie denn die Diskussion im Bundestag wahr zu diesem Thema Kolonialgeschichte Deutschlands, Kolonialverbrechen? Gibt es da viele verschiedene Perspektiven? Gibt es da Kontroversen oder sind sich letztlich alle einig? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich glaube, die Diskussion ist noch sehr, sehr in den Anfängen. Also es ist sehr die Haltung, ja, wir haben jetzt ein paar Sammlungsgüter in unseren Museen, die wir zurückgeben müssen und dann ist wieder gut. So ist das nicht, das ist etwas verkürzt und ich sehe das so ein bisschen auch als meine Aufgabe, da ein bisschen zu zeigen, dass es darum geht, unser koloniales Erbe insgesamt aufzuarbeiten, zu überwinden und zu schauen, was hat das alles eigentlich mit sich geführt. Und der erste Schritt ist, wir werden die menschlichen Überreste, die in unseren Einrichtungen liegen, zurückgeben, damit wir eine Basis haben, um miteinander zu sprechen über das, was gewesen ist. Und da sind wir noch ganz, ganz in den Anfängen.
Das sagt die Bundestagsabgeordnete Aue Tesfayesus von den Grünen, die eben mit organisiert hat, dass heute im Bundestag dieser Film läuft. Der vermessene Mensch, Film über deutsche Kolonialverbrechen, der dann ab nächster Woche auch ganz regulär in den Kinos laufen wird und über den wir dann bestimmt auch noch breiter sprechen werden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.